Was ist die Grundlage unseres Glaubens? Ich denke mal, das ist uns eigentlich klar, da werden wir nicht viel diskutieren. Jesus Christus ist die Grundlage dessen, was wir glauben. Aber in welchem Zusammenhang ist das eigentlich gesagt? Ich denke, ihr kennt alle den Vers, der da so in der Mitte steht, oder viele jedenfalls kennen den. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Aber was steht da eigentlich drumrum? Und ein Vers aus diesem Zusammenhang war Losung, ich glaube gestern. Und das hat mich ja neu bewegt, neu an bestimmte Punkte erinnert. Und deswegen einfach mal 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 17. Und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt. Als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das eines jeden offenbar werden. Das Werk eines jeden wird offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird es Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Der unreife Christ. Ja, also der fleischliche Christ hier. Wer ist das? Es ist jemand, der zum Glauben gekommen ist, der den Heiligen Geist bekommen hat, der aus dem Heiligen Geist aber nicht lebt. Der nicht nach dem lebt, was der Geist Gottes uns zeigt, an dem noch nicht diese Früchte des Geistes erkennbar sind. Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut und so weiter. Und jetzt gibt es ja manchmal Christen, die da denken, in irgendeiner Form immer in so einem Stufendenken. Ja, also die gehen davon aus, es gibt erstmal so diese normale Grundstufe und dann gibt es entweder nochmal mehr Heiligen Geist oder eine höhere Reife in der Heiligung oder wie die Stufen dann auch immer je nach Gemeinderichtung definiert werden. Das sehe ich so nicht, sondern ich glaube, dass jeder von uns, ich hätte beinahe gesagt, in einem Moment geistlich handeln kann und im nächsten Moment wieder fleischlich. In einem Moment lassen wir uns von Gottes Geist lenken und leiten und die Richtung zeigen und im nächsten Augenblick sind wir schon wieder mit unseren eigenen Dingen beschäftigt und lassen uns treiben. Oder kennt das außer mir niemand? Ja, da hat man gerade wirklich erlebt, wie Gott gehandelt hat und man ist so richtig voll und man ist auf der Fahrt nach Hause, es nimmt einem einer die Vorfahrt und dann kommen Worte über die Lippen. So sollte man Menschen eigentlich nicht bezeichnen. Also das ist immer so bei mir der Crashtest. Ja, wenn mir dann jemand so richtig dumm im Straßenverkehr kommt, dann kann ich ganz schön ungeistlich werden. Jetzt kann man darüber schmunzeln. Bei so einem Beispiel ist es ja auch noch relativ ungefährlich. Aber es ist eigentlich tragisch, weil wir könnten aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Wir haben diese Kraft und wir haben dieses Potenzial. Und wie oft schöpfen wir das einfach nicht aus? Da ist uns etwas gegeben, da ist uns etwas anvertraut, aber wir nutzen es nicht. Und das ist eigentlich ganz, ganz tragisch, finde ich. Hier in unserem Beispiel ist es Zank und Zwietracht. Ja, die Gemeinde ist zerrissen. Es geht um die Frage, wer ist der größte Apostel? Wer ist der Wichtigste? Es gibt also regelrechte Fanclubs. Es gibt den Paulus-Fanclub, es gibt den Apollos-Fanclub. Die sind nacheinander gekommen. Wir haben hier natürlich jetzt auch noch die Situation, wir sind drei. Da könnte es einen Clarissa-Fanclub geben, einen Martina-Fanclub und einen Karl-Hermann-Fanclub. Und die haben sich gegenseitig, die sind dann so richtig gefetzt, weil jeder gesagt hat, meiner ist aber der Wichtigste. Dabei denke ich, es gibt durchaus eine gewisse Berechtigung, weil jeder von uns ist anders. Also das könnt ihr ganz deutlich bei uns dreien sehen. Aber wenn ihr jetzt so die Vorgänger noch mit in die Waagschale werft, dann gibt es da noch mehr Möglichkeiten. Jeder von uns ist anders. Und natürlich ist es ganz normal, wenn jemand sagt, ich komme besser mit dem Stil von Martina klar. Oder ich komme besser mit dem Stil von Karl-Hermann klar oder Clarissa. Das ist eine völlig normale Geschichte. Ja, also das gibt's einfach. Ich könnte auch sagen, welchen Verkündigern kann ich gut zuhören, welche bringen mich weiter. Und das heißt nicht, dass das immer die Besten sind, sondern die passen zu mir. Ja, das hat einfach was mit mir und mit denen zu tun. Und so ist es andersrum ja auch. Ja, also wer spricht euch am meisten an? Das ist nicht immer, wer ist besser oder irgendwas anderes, sondern das ist einfach auch, wer passt zu mir? Wer redet so, wie ich das aufnehmen kann, wie ich das verarbeiten kann, wie das mein Herz erreicht? Deswegen gibt es da durchaus eine gewisse Berechtigung, dass man Vorlieben hat. Und Entschuldigung, ich sage es jetzt mal so frech, wenn ein Prediger da beleidigt ist, weil jemand sagt, also ich habe aber die Vorliebe mehr in die andere Richtung, dann stimmt da auch was nicht. Ja, also vielleicht mit seinem Selbstwertgefühl, keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Es ist erstmal völlig normal, dass nicht jeder mit jedem gleich gut kann. Es ist einfach eine ganz natürliche menschliche Sache. Und dagegen sagt Paulus hier auch gar nichts. Es gibt aber eine unberechtigte Seite. Und eigentlich würde ich sagen, es wird in dem Moment schräg, wo man die anderen dann abwertet. Ja, wenn man also sagt, der passt besonders gut zu mir, das ist ja in Ordnung. Aber wenn man dann anfängt, die anderen abzuwerten, um den eigenen Favoriten ein bisschen hochzuheben, in dem Moment wird es schräg. Und in dem Moment, wo man anfängt zu streiten, ja, wenn ich jetzt sage, ich kann dem am besten zuhören und der Klaus sagt, ich aber jemand anderem und wir fangen an uns zu fetzen, dann wird's schräg. Dann stimmt was nicht. Dann ist diese ungeistliche, diese Unreife kommt da zum Tragen. Ja, Paulus sagt ja, Mensch, ihr braucht ja noch Milch. Euch muss mir ja noch die einfachsten Grundlagen wieder vermitteln. Ihr habt ja gar nichts verarbeitet. Ja, also klar, ein Baby braucht erstmal Milch, am besten Muttermilch, damit es wachsen kann und reifen kann und größer und stärker werden kann. Gestern mit unserer Tochter telefoniert, die ist ganz fasziniert gerade davon. Was haben wir heute? Den 30. Das heißt, unser Enkelchen ist gerade 20 Tage alt. Morgen wird es 3 Wochen alt. Aber ja, das wächst und das ist mit Menschen genauso, die zum Glauben kommen. Die müssen erstmal die Grundlagen verstehen, die müssen erstmal die einfachsten Dinge verarbeiten. Aber dann irgendwann, also wenn einer mit 20 immer noch nur Muttermilch trinkt, also Milch darf man ja trinken, tue ich auch gelegentlich, aber nicht nur. Ja, wenn ich nach wie vor nur das brauchen würde, und ich bin jetzt schon etwas über 20, aber dann klemmt was, da stimmt was nicht. irgendwann sollte man mal in der Lage sein, was anderes zu verarbeiten. Und diese Streitkultur hier oder diese fehlende Streitkultur, dass man sich fetzt darüber, wer ist denn jetzt der Wichtigste? Ist der Paulus wichtiger, der Apollos? Also Paulus war ein Evangelist, wie er im Buche steht. Auch manchmal ein bisschen radikal. Ja, also wir kennen die Paulusbriefe. Ne? Also an manchen Stellen kann man fragen, musste man das jetzt so, konnte man das nicht auch anders? Ich würde sogar sagen, Paulus war ein Fanatiker. Der war vorher Fanatiker gegen die Christen, als er sich dann bekehrt hat, war ein Fanatiker für Christus. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend. Das war einfach sein Temperament und als Pionier und Missionar braucht man das auch ein Stück weit. Ja, also von mir dürfte das nicht erwarten. Ich habe aber auch noch nicht in 3 Tagen eine Gemeinde gegründet wie Paulus. Ne? 3 Tage in einem Ort gewesen, dann haben sie ihn verjagt und er hinterlässt eine komplette Gemeinde. Ja, also Stärke und Schwäche in einem. Ja? Begrenzung, er hat also sicher viele Menschen auf die Zehen getreten, aber eben auch Stärke, weil er hat Dinge erreicht, die andere nicht erreicht haben. Und Apollos war offensichtlich ein ganz begnadeter Redner. Ja, also da heißt es an einer Stelle, er bewies den Juden, dass Christus der Messias sei. Die konnten gar nichts mehr sagen. Ob die sich deswegen bekehrt haben, ist eine andere Frage. Ja, wenn mich jemand so richtig totquatscht, ob ich das dann so toll finde und dem dann gleich nachfolge. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde. Aber das war auch eine Gabe. Er war ein Lehrer, er war ein Redner, er kannte sich in der Bibel aus und hat das weitergegeben. Und beide hatten ihre Berechtigung. Beide hatten ihre Qualitäten. Und es geht gar nicht darum, wer ist denn jetzt der Größte und der Wichtigste. Und darum kommt Paulus dazu, gut, er sagt schon, ich habe die Grundlage gelegt, aber das stimmt ja auch so in Korinth. Und eine andere Grundlage kann niemand legen, nämlich Jesus Christus. Er ist die einzige mögliche Grundlage. Und wer darauf baut, wer darauf aufbaut, und das ist der Punkt, der mir hier so auch wichtig geworden ist, der ist Christ, der ist Bruder oder Schwester. Es wurde mal einer meiner Lehrer, war ein Gastdozent bei uns, er war zu dem Zeitpunkt schon über 80, das war der Pfarrer, bei dem meine Mutter zum Glauben gekommen war. Und der wurde gefragt nach einer bestimmten theologischen Richtung, hier aus Baden-Württemberg sogar stammend. Und der hatte so einen richtig schönen dröhnenden Bass. Dann mache ich jetzt mal lieber das Mikro ein bisschen zur Seite, wenn ich den nachmache. Der wurde gefragt, was er davon hält. Es sind meine Brüder, aber es sind irrende Brüder. Also wenn der in Eiserfeld gepredigt hat, konnte mein Onkel im Bett liegen bleiben. Der konnte die Predigt auch damit hören, ohne Anlage. Der wohnte direkt neben der Kirche. Aber was wollte er damit sagen? Wer zu Jesus Christus, er wollte damit sagen, diese Leute stehen auf dieser Grundlage, auf dieser Basis Jesus Christus. Und deshalb sind es meine Brüder und Schwestern. Aber in dem Punkt, der da angesprochen war, irren sie. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Das ist vielleicht hier nicht mal, doch eigentlich schon, darum geht es in Paulus hier schon genau. Es geht da nicht um diese Nuancen, es geht nicht um Unterschiede, sondern es geht darum, wer gehört eigentlich dazu? Und es gibt sicher Irrtümer. Es gibt sicher Irrlehren, wo ich sagen würde, das wirst du, und die gehört übrigens dazu für mich, die damals angesprochen wurde, das wird hier bei uns nicht verkündigt. Punkt. Aber du bist trotzdem mein Bruder. Ja, das ist kein Widerspruch. Ja, es gibt unter Christen Lehren, wo ich sagen würde, das möchte ich nicht, dass das hier gepredigt wird. Und ich glaube, da hätte ich auch ein GLK hinter mir, das wäre kein Problem. Und trotzdem sind es Brüder und Schwestern. Oder wenn wir jetzt Corona nehmen, ja, wenn jemand zu Jesus gehört und er vertritt eine andere Meinung zu den ganzen Corona-Maßnahmen und dem Ganzen als ich, dann ist es trotzdem mein Bruder oder meine Schwester, auch wenn die Meinung mich vielleicht senkrecht auf die Palme bringt. Ja, also das zu unterscheiden. Und jetzt könnt ihr Themen nehmen, wie ihr wollt. Und da gibt es genügend Themen. ja, Themen, wo es in der Gemeinde fetzt, Themen, wo es draußen drum geht. Ich glaube, wir dürfen nicht da rein zurückfallen, dass wir Leuten den Glauben absprechen, weil sie bestimmte Dinge anders sehen als wir. Denn wer zu Jesus Christus gehört, ist Bruder oder Schwester. Das heißt nicht, dass ich jede Meinung hier tolerieren muss. Also ja, privat darf jeder seine Meinung haben, ja, aber was verkündigt wird, ich glaube, da haben wir schon eine Linie und die dürfen wir auch vertreten. Aber ich darf keinem den Glauben absprechen. Früher hat man in der Politik so gesagt, die haben sich im Bundestag gefetzt, dass man gedacht hat, an der nächsten Ecke fallen sie übereinander her. Aber anschließend sind sie ein Bierchen trinken gegangen. Und das muss eigentlich möglich sein, dass wir streiten in der Sache, auch hart streiten, auch unter Umständen, ja, das wirklich da diskutieren und anschließend ein Bierchen oder wer will auch einen Kaffee oder einen Tee trinken, aber anschließend uns wieder vertragen und wissen, wir sind Geschwister. Wir haben ja noch mehr, was uns verbindet als die Politiker. Wir haben wirklich eine gemeinsame Grundlage, auf der wir stehen. Und Paulus sagt durchaus, natürlich gibt es die, die da drauf Mist bauen, also Holz, Stroh, Stoppeln, wenn das durchs Feuer geht, verbrennt's. Aber er sagt erstens, die sind auch gerettet, wie durchs Feuer hindurch. Und dann sagt er letztendlich, das wird Jesus entscheiden. Nicht ich habe zu entscheiden, was am Ende bestehen bleibt. Sondern das macht Jesus. Das hat Jesus ja selber auch mal in einem Gleichnis gesagt. Der Sämann sät aus und der Feind sät Unkraut dazwischen. Und dann kommen die Jünger und fragen, sollen wir das Unkraut ausreißen? Und Jesus sagt, nein, lass es wachsen. Am Ende der Zeit wird unterschieden. Nicht jetzt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir das fassen, dass wir das unterscheiden. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Das müssen wir vertreten. Ja? Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus selber. Und das müssen wir auch nach außen sagen. Und selbst bei denen, die nach dieser Definition nicht unsere Geschwister sind, was sollen wir mit denen tun? Wir sollen sie lieben. Ja? Und dann kann also nicht nur jetzt unter Geschwistern, aber hier in unserem Text geht es erstmal um die Geschwister. Aber wenn wir jetzt andere Texte noch den Bogen weiterspannen, selbst die, die nicht zu Jesus gehören, sollen wir lieben und gewinnen. Wir sollen ihnen die Liebe Gottes weitertragen, ja, und auch nicht nur immer mit dem Knüppel drauf. Und ich denke, diese Unterscheidung hinzukriegen, ich weiß, dem einen fällt das eine schwerer und dem anderen das andere. Mir fällt es schwerer, dieses harte Streiten auch mal und zu sagen, also hey Leute, jetzt, ich bin da manchmal etwas zu weich oder ich versuche das dann irgendwie anders. Aber es gehört dazu. Wir müssen durchaus lernen, für die Wahrheit einzustehen. Oder sagen wir mal vorsichtig, für das, was wir für die Wahrheit halten. Aber wir müssen trotzdem unser Gegenüber lieb haben. Das ist unser Auftrag. Liebe deinen Nächsten. Und deswegen sage ich ja manchmal, also streiten darf ich eigentlich erst, wenn ich den anderen lieben kann. Vorher sollte ich lieber ruhig sein. Aber wenn ich durch Jesu Hilfe den anderen wirklich lieb haben kann, dann darf ich auch meine Meinung sagen. Und dann sollte ich das sogar tun. Aber dieses Gleichgewicht, das war in Korinth aus den Fugen geraten. Passiert natürlich bei uns nicht, deswegen ist das ja graue Theorie. Aber mal vorsichtshalber. Und dann, ihr seid der Tempel Gottes. Das ist die Gemeinde. Ja, sonst, ihr seid viele Tempel, wer hätte er sonst sagt. Das gibt's auch, ja. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind? Steht im selben Brief. Nur ein bisschen weiter hinten. Aber hier ist das Bild ein anderes. Ihr seid der Tempel. Ja, was ist Gemeinde? Gemeinde ist nicht dieses Haus. Gemeinde ist auch nicht die Organisation im eigentlichen Sinne, sondern ihr seid die Gemeinde. Menschen, die den Heiligen Geist haben, die zu Jesus gehören und die zusammenkommen, um ihm die Ehre zu geben. Das ist Gemeinde. Nicht irgendeine Organisationsform, nicht ein Gebäude, nicht irgendwas Äußerliches. Und sie ist auf diesem Fundament gebaut. Ja, Gemeinde Jesu kann nur auf der Grundlage Jesu stehen. Sonst haben sie aufgehört, Gemeinde zu sein. Also wenn eine Gemeinde Jesus ausklammert, dann hat sie aufgehört, Gemeinde Jesu zu sein. Das ist ja eigentlich logisch, passiert trotzdem. Ja, also dass Gemeinden gar nicht mehr von Jesus reden oder dass zumindest Jesus nicht mehr die Mitte ist. Ja, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe durchaus Verständnis dafür, dass das Kreuz hier nicht in der Mitte hängt. Das hat gute Gründe hier. Aber wenn inhaltlich das Kreuz nicht mehr die Mitte ist, dann wird es ganz gefährlich. Ja, denn wenn Jesus nicht mehr die Mitte ist und sein Tod und seine Auferstehung, dann haben wir aufgehört, Gemeinde zu sein. Dann sind wir auch nicht mehr sein Tempel. Aber solange Jesus die Mitte ist, sind wir der Tempel Gottes, sind wir Gemeinde. Und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen und zentralen Punkt. Zu dem Text könnte man noch sehr, sehr viel mehr sagen. Aber wir haben im GLK beschlossen, der Gottesdienst soll nicht länger als eine Stunde gehen. Ich habe also auch einiges zwischendurch ausgelassen. Lest es einfach nochmal, dann merkt es selber, was ich alles weggelassen habe. Aber jetzt möchte ich mit uns beten und ich bitte euch einfach, das mitzunehmen. Ihr seid der Tempel Gottes, wenn ihr auf dieser Grundlage Jesus Christus steht. Natürlich nicht ihr alleine, sondern wir gemeinsam sind der Tempel Gottes. Lasst uns zusammen beten. Danke, Herr, dass du uns dazu gemacht hast. Danke, dass wir das sein dürfen, trotz all unserer Begrenzungen, Fehler und Schwächen. Danke, dass Paulus das sogar zu einer Gemeinde sagt, denen er gerade bescheinigt hat, dass sie unreif sind und dass sie noch ganz am Anfang stehen, obwohl sie von der Zeit her eigentlich schon weiter sein könnten. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir reifen, dass wir wachsen, aber dass wir niemanden verachten, weil er Dinge anders sieht als wir. Dass wir niemanden ausstoßen, weil er anders denkt, anders ist als wir, sondern dass wir diese Gemeinschaft leben. Und so gib uns das Gleichgewicht, für die Wahrheit einzutreten auf der einen Seite, aber die Menschen anzunehmen und aufzunehmen auf der anderen Seite. Und lehre du uns, lass uns reifen und wachsen, dass wir Zeugen sind durch das, was wir sind. Amen.